ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Das war ein erfolgreicher Abend für die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei der Leichtathletik-EM in Birmingham. Es gab insgesamt 5 Medaillen, zum Beispiel Gold im Zehnkampf für Leon Neugebauer vom VfB Stuttgart. Der 26-Jährige gewann mit knappem Vorsprung auf seinen Teamkollegen Niklas Kaul aus Mainz. ARD-Sportreporterin Irina Gnepp.
Erst schnappte sich Gesa Krause die Hinderniskrone, dann krönte sich Zehnkämpfer Leo Neugebauer zum König der Athleten. Der Zehnkämpfer rettete in einem packenden Finish nach dem abschließenden 1500-Meter-Lauf seinen Vorsprung auf Niklas Kaul gerade so ins Ziel. Für Neugebauer ist es nach WM-Gold im Vorjahr der 2. große Titel seiner Karriere. Den deutschen Doppelsieg rundete Youngster Amadeus Gräber mit einem starken 8. Platz ab. Über die 3000 Meter Hindernis war zuvor Gesa Krause zu ihrem 3. EM-Titel gerannt. Platz 3 sicherte sich ihre Teamkollegin Olivia Gürt.
Im Zehnkampf war es zwischen Neugebauer und Kaul wie gehört ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und am Ende setzt sich Neugebauer knapp durch.
Ich habe alles gegeben, um das so zu machen. In den letzten 50 haben mich meine Beine wieder ein bisschen im Stich gelassen, aber ich habe nochmal durchgezogen. Deswegen musste ich schon wieder auf die Ziellinie fallen, aber es hat gereicht.
Auch Kaul war nach dem Rennen sehr zufrieden.
Ich wäre gern noch ein bisschen schneller gerannt. Aber ich war nach 500 Metern einfach monstermäßig blau und war dann ganz froh, dass ich es irgendwie ins Ziel gekriegt habe. Hätte mir jemand Silber angeboten vorher, ich hätte gesagt, komm, nimm mich sofort.
Wegen eines Waldbrands in der Eifel muss ein ganzes Dorf evakuiert werden. Die nordrhein-westfälische Gemeinde Hürtgenwald-Gai, nahe der belgischen Grenze, östlich von Aachen. ARD-Reporter Wolfgang Deutz berichtet.
In dem zweitgrößten Ortsteil der Gemeinde leben 1800 Menschen. Seit 4 Uhr werden sie von Feuerwehr und Polizei evakuiert. Wegen der Größe des Einsatzes stockt mittlerweile auch die Polizei ihre Einsatzkräfte auf. Die zuständige Polizei in Düren hat die umliegenden Dienststellen in Aachen, Heinsberg und Euskirchen um Unterstützung gebeten. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da in der Nacht die Löschflugzeuge nicht fliegen konnten. Auch das ist einer der Gründe, warum Hürtgenwald-Gai evakuiert wird.
Wegen der anhaltenden Trockenheit rechnet der Deutsche Bauernverband in diesem Jahr mit erheblichen Ernteausfällen, vor allem beim Getreide. Verbandspräsident Ruckwied forderte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Hilfe von der Politik. Aus Berlin, Jim Bob Nikschers.
Vor allem in Süddeutschland könnte die Ernte teilweise ganz ausfallen. Im Norden sieht es laut Ruckwied etwas besser aus, weil es dort häufiger geregnet hat. Überall wächst jedoch auch weniger Futter für die Tiere nach. Zum Teil müssen Landwirte Kühe und Schweine deshalb früher schlachten als geplant. Der Bauernpräsident warnt, dass die wirtschaftliche Lage für viele Betriebe schon jetzt brutal angespannt ist. Ruckwied fordert deshalb Unterstützung von der Politik. Die könnte zum Beispiel die Zuschüsse der EU an die Bauern früher auszahlen oder die Steuern auf Diesel senken, schlägt Ruckwied im TV-Sender Phoenix vor.
Für Drohnenimporte in die USA fallen bald Zölle von bis zu 100% an. Präsident Trump will damit die heimische Produktion von Drohnen und deren Komponenten fördern und die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern verringern. Die Änderung soll ab dem 3. September gelten. Für größere Drohnen gilt dann ein Zollsatz von 100%, bei kleineren Modellen sind es 25%. Ein US-Gericht hat eine Klage der Regierung Trump gegen die Uni Harvard abgewiesen. Das US-Justizministerium hatte der Hochschule vorgeworfen, sie hätte nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 antisemitische Mobs zugelassen und bedrohte Studenten nicht ausreichend geschützt. Aus Washington, Nina Barth.
Ein Bundesrichter in Boston hat entschieden, ein Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung kann Harvard nicht nachgewiesen werden. Das US-Justizministerium hatte die Klage im März eingereicht. Der Vorwurf, die Hochschule duldete 2023 und 2024 ein feindliches Umfeld für jüdische und israelische Studierende während pro-palästinensischer Proteste auf dem Campus. Der Richter erklärte dazu nun, die antisemitischen Vorfälle seien zu isoliert und episodisch, um zu zeigen, dass Harvard anhaltend gegen das Gesetz verstoße.
Die Machtprobe zwischen Trump, Gerichten und einer der bekanntesten Kultureinrichtungen der USA, dem Kennedy Center in Washington, geht in die nächste Runde. Das Trump-freundliche Führungsgremium war damit gescheitert, die Einrichtung in Trump-Kennedy Center umzubenennen. Jetzt startet dieses Kuratorium einen neuen Versuch. Aus Washington Samuel Jakisch.
Statt eines neuen Namens soll an der Außenfassade nun eine Art Widmung erscheinen, restauriert und renoviert von Präsident Donald J. Trump. Von diesem Plan berichten übereinstimmend mehrere US-Medien. Ob das Kennedy-Kuratorium das Vorhaben umsetzen kann, ist schwer absehbar, denn auch diesmal müssten erst Gerichte zustimmen. Trump hatte bereits kurz nach Beginn seiner zweiten Amtszeit angekündigt, so wörtlich anti-amerikanische Propaganda am Kennedy Center bekämpfen zu wollen. Seitdem tauschte Trump das Führungspersonal aus und ließ die Theater-, Tanz- und Konzertbühne wegen Renovierung schließen.
Heute vor 5 Jahren haben die radikal-islamistischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen. In kurzer Zeit hatten sie im Sommer 2021 das Land überrannt bis in die Hauptstadt Kabul. Inzwischen schiebt Deutschland wieder Menschen nach Afghanistan ab und leistet auch Entwicklungshilfe. Die zuständige Ministerin sagt aber, dabei arbeitet man nicht mit den Taliban zusammen. Gabor Hallas berichtet.
Wir lassen die Menschen in Afghanistan nicht allein, das sagt Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabadi Radovan dem ARD-Hauptstadtstudio. 5 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban sei die Lage in Afghanistan extrem bedrückend, insbesondere für Frauen und Mädchen. Alabadi Radovan ergänzt, man müsse allerdings auch sagen, dass eine normale Entwicklungszusammenarbeit unter der Herrschaft der Taliban nicht möglich sei. Ihr Haus arbeite nicht mit den Taliban zusammen, erreiche die Menschen über unabhängige Partner, zum Beispiel die Vereinten Nationen oder die Weltbank. Die Politik der Taliban könne man nicht ändern, aber dafür sorgen, dass die Hilfe vor allem Frauen erreiche bei Ernährung, Gesundheit und Bildung. Die Bundesregierung erkennt die Taliban-Regierung in Afghanistan nicht an, unterhält aber technische Kontakte. Das heißt, sie führt Gespräche auf Arbeitsebene, um nach Afghanistan abschieben zu können. Dazu stellt Rehm Alabadi Radovan klar, die Bundesregierung habe hier unterschiedliche Aufgaben und Zuständigkeiten. Für ihren Bereich sei die Linie klar, Entwicklungszusammenarbeit finde nicht mit den Taliban statt.
In Schweden können ab Herbst auch Jugendliche zu Haftstrafen verurteilt werden. Das Parlament hat am Abend mehrheitlich dafür gestimmt und dafür, dass Menschen schon mit 14 Jahren als strafmündig gelten. Bislang lag die Grenze bei 15 Jahren. Die schwedische Regierung begründet die Änderung mit der zunehmenden Bandengewalt. Kriminelle Gruppen rekrutieren für Mordanschläge immer häufiger Minderjährige, weil denen im Fall einer Festnahme bislang keine Haftstrafe droht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint wieder den ganzen Tag lang die Sonne. Es wird ein kleines bisschen schwüler. Trotzdem ist die Hitze insgesamt recht trocken und dadurch einigermaßen erträglich. Noch 31 Grad gibt's heute im Allgäu, im Schwarzwald auch. Und bis zu 38 Grad werden es am Rhein und an der Mosel. Morgen neben Sonnenschein auch einige Wolken. Und es wird zunehmend schwül heiß, am Sonntag Schauer und teils schwere Gewitter.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es wird märchenhaft, genauer gesagt, unsere Berlin-Korrespondentinnen und Korrespondenten träumen in dieser Woche von einer besseren Welt, von einer besseren Politik. Wäre doch schön, wenn mal unverhofft einfach alles leicht und unkompliziert läuft. Bianca Schwarz denkt darüber nach, wie das denn wäre, wenn sachliche Debatten selbst im Social-Media-Zeitalter möglich wären.
Es wird einmal eine Fee. Eine mächtige Fee. Als sie zum ersten Mal im Land auftaucht, sorgt sie für stummes Entsetzen. Denn vielen Menschen, Politikern, Wirtschaftsbossen oder Influencern, raubt sie die Sprache. Im Fernsehen sieht man Menschen, die irgendwas sagen wollen, nur es kommt kein Wort aus ihnen heraus. Und in Social Media setzen sie keine verständlichen Posts ab, immer nur Buchstabensalat. Die Fee schwebt überm Land und lächelt. Die, die sprechen können, diskutieren. Ist das eine gute oder eine böse Fee? Und warum können wir reden und die anderen nicht? Nach ein paar Wochen fällt es dem Land wie Schuppen von den Augen. Diese Fee, sie ist die Fee der Wahrheit. Sie verhindert Lügen. Mit einem Schwung ihres Zauberstabs löscht sie Fake News aus den sozialen Medien und Halbwahrheiten aus der Politik. Im Bundestag wird nur noch über das beraten, was sich wissenschaftlich belegen lässt, nicht mehr über Meinungen, die man nicht aus Fakten ableiten kann. Manch große Volkspartei zerbricht daran. Manch andere findet zurück zu ihren Wurzeln. Einst mächtige Politikerinnen und Politiker schaffen es nicht, sich an diese neue Welt anzupassen. Sie verstummen für immer. Und werden vergessen. Dafür rücken andere aus dem Hintergrund nach vorn, die, die sonst übertönt worden waren, weil sie mit leisen Stimmen über Fakten und Studien und Statistiken gesprochen hatten. Und das macht etwas mit diesem Land. Es kommt zur Ruhe. Die Gereiztheit im Ton, die Unsicherheit über das, was die Zukunft wirklich bringt, verblassen. Man wendet sich den Aufgaben zu, die das Land tatsächlich nach vorne bringen. Und fragt man nun, ist das eine gute oder eine böse Fee? Antworten die Bürgerinnen und Bürger des Landes, es ist die beste Fee, die jemals war, in diesem Sommermärchen.
Der Sommermärchentraum unserer Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz. Die Realität sieht ganz anders aus, sagt Wolfgang Schweiger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim.
Bloß muss man sagen, dass die Algorithmen tatsächlich stärker emotionalisierende und, wie wir aus Studien wissen, damit häufig auch gelogene Inhalte bevorzugen, weil die halt einfach mehr Verkehr, mehr Traffic verursachen und mehr Reaktionen der Nutzerschaft verursachen. Also insofern ist es schon ein ungleicher Kampf. Tatsächlich diejenigen, die versuchen, eben mit Fakten und echter Diskussion sich in diesem System durchzusetzen, die sind einfach benachteiligt gegenüber denen, die mit Emotionen und Populismus zu Werke gehen.
Wie kann es überhaupt sein, dass auf Social Media quasi Narrenfreiheit herrscht? Lügen, Hass und Hetze, die werden da rasend schnell verbreitet. Kann man da nicht konsequenter dagegen vorgehen? Dazu nochmal Schweiger.
Wir sind in Deutschland natürlich etwas eingeschränkt zum Glück, weil wir ja Artikel 5 Grundgesetz Meinungs- und Medienfreiheit haben. Also Plattformen so ohne weiteres beliebig zu regulieren geht nicht. Wir haben das ja mittlerweile auch auf die europäische Ebene gehoben. Da gibt es ja den Digital Services Act, der mittlerweile die Plattformbetreiber schon relativ stark reguliert. Das Problem ist nur, wir wissen nicht so genau, was die Nutzerinnen und Nutzer so zu sehen bekommen. Es ist also sehr schwer, sich als regulierende Behörden einen Überblick zu verschaffen. Und damit ist auch die Regulierung extrem schwierig. Also wir sagen ja, die Plattformen müssten eigentlich Hass und Hetze sehr viel stärker regulieren. Sie müssen offensichtlich gelogene Inhalte, sollten sie zumindest entfernen. Aber wenn sie es dann halt nicht machen, aus verschiedenen Gründen, dann ist es sehr, sehr schwer, dagegen vorzugehen.
Wolfgang Schweiger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hohenheim.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Hitze behindert den Busverkehr in Heidelberg. Um Schäden zu vermeiden, werden ab heute bis einschließlich Sonntag viele Buslinien umgeleitet. Matthias Wiest mit den Einzelheiten.
Schon bei der letzten Hitzewelle Ende Juni wurde die Fugenmasse zwischen den Straßenbahngleisen aufgeweicht. Busse, die über die Gleise gefahren sind, haben das flüssige Bitumen dann überall verteilt. Um ähnliche Schäden an Gleisen und Straßen zu vermeiden, werden zahlreiche Busse ab heute umgeleitet. Betroffen sind unter anderem die Linien 20, 28 und 34. Haltestellen wie der Betriebshof, die Stadtwerke sowie die Bahnhöfe West- und Südstadt werden gar nicht angefahren, heißt es in der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft. Fahrgäste sollen sich an den Haltestellen informieren und mehr Zeit einplanen.
Am Wochenende ist die Rheintalbahnstrecke wieder teilweise gesperrt. Wegen Bauarbeiten fahren zwischen Herbolzheim und Offenburg keine Züge. Sowohl zwischen Herbolzheim und Offenburg als auch zwischen Freiburg und Offenburg fahren stattdessen Ersatzbusse. Die Sperrung beginnt heute Abend um 21 Uhr und dauert bis Montag früh 5 Uhr. Ein Mann soll in Ostfildern im Kreis Esslingen Anfang des Jahres 2 Brände gelegt haben. Ab heute steht er unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht. Aber ob er schuldfähig ist, das ist unklar. SWR-Reporter Christoph Schöneberger berichtet.
Der Prozess wird sich mit der Frage der Schuldfähigkeit des 23-Jährigen befassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestehen laut einem Gutachten mehrere Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte die Taten im Zustand einer schweren psychischen Erkrankung beging. Aus diesem Grund sei der Haftbefehl zwischenzeitlich durch einen Unterbringungsbefehl ersetzt worden. Das bedeutet, dass der Mann inzwischen nicht mehr in der Untersuchungshaft, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus ist. Ihm wird vorgeworfen, Anfang des Jahres in Ostfildern-Kemnath erst ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt zu haben. Dabei wurden 8 Menschen leicht verletzt. Wenige Tage später zündete er einen Carport an, wieder in Ostfildern-Kemnath. Daraufhin wurde er von der Polizei festgenommen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin ist parlamentarische Sommerpause. Auch wenn es immer wieder Unterbrechungen gibt, können sich Politiker wirklich erholen? Können die auch mal ihre Smartphones und sonstigen elektronischen Endgeräte einfach so auf Standby lassen oder vielleicht sogar stumm schalten? SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas hat sich Gedanken gemacht.
Wie halten Sie es im wohlverdienten Sommerurlaub eigentlich mit dem Handy? Digital Detox oder schauen Sie doch vorsichtshalber immer wieder mal rein in die bösen Arbeits-E-Mails? Immerhin bleiben einem dann im Zweifel unangenehme Überraschungen am ersten Arbeitstag erspart. Gut, dafür muss man die strafenden Blicke des Partners am Pool aushalten. Da wir nicht mal genau wissen, wo der Bundeskanzler seinen kurzen Sommerurlaub verbringt, ist uns auch nicht bekannt, ob er von seiner Frau Charlotte mahnende Blicke kassiert, wenn er kurz mal ins Handy schaut. Aber vorstellbar ist das wohl. Auch wenn ein Kanzler natürlich immer erreichbar sein muss. Im Zweifel auch in einem Saunafass am Tegernsee. Na, Bilder im Kopf? Gern geschehen. Seinen Urlaub unterbrechen musste der Kanzler in diesem Jahr immerhin noch nicht. Ganz im Gegenteil zum Innenminister. Alexander Dobrindt ist sogar schon zweimal aus seinem Italienurlaub zurück nach Berlin gejettet. Was man ihm einerseits als pflichtbewusst anrechnen kann, andererseits aber auch Zweifel daran weckt, ob er sich am gewählten Ferienort wirklich wohlfühlt. Für eine Kabinettssitzung einen frischen Aperol Spritz oder einen italienischen Espresso stehen lassen? Wir sind uns hoffentlich einig, dass das äußerst verdächtig wirkt.
Gedanken von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.